Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Maike Rosenplänter.
Es gibt so Konflikte, über die hören wir täglich was in den Nachrichten. Wieder ein Bombenangriff, wieder viele Tote. Und dann verschwinden sie so nach und nach aus den Nachrichten, den Zeitungen und unserem Bewusstsein, weil sich an der Situation einfach nichts ändert. Plötzlich überlagern neue Konflikte die alten und drängen die beiseite. Der Krieg in der Ostukraine ist ein Beispiel dafür. Da werdet ihr jetzt denken, da wurde doch rund um Weihnachten ein Friedensabkommen vereinbart. Ja, theoretisch stimmt das auch. Praktisch hat gerade vor ein paar Wochen einer der Beobachter der OSZE gesagt, dass eben jenes Friedensabkommen massiv verletzt wird. Es gäbe keinen einzigen Tag in diesem Jahr, an dem nicht geschossen wurde, sagte er. Das muss man sich mal vorstellen. Es gilt Waffenruhe und keiner hält sich dran. Oder auch, es herrscht Krieg und keiner redet drüber. Machen wir aber heute. Wir schauen uns mal an, warum es diesen Konflikt in der Ostukraine überhaupt gibt und woher dieser Streit zwischen Russland und der Ukraine um die Halbinsel Krim kommt. Und der hier, der ist auch dabei.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Matthias.
Hi.
Es gibt ja so Länder, bei denen weiß man einfach, die können nicht gut miteinander. War schon immer so. Ist es bei Russland und der Ukraine denn auch so?
Nein, das war nicht immer so. Also wenn wir mal ganz, ganz weit zurückgucken, dann begann die gemeinsame Geschichte der Russen, der Ukrainer und der Weißrussen mit der Gründung der Kiewer Rus im 9. Jahrhundert. Die Vorfahren der drei waren nämlich Ostslawen und diese Ostslawen gründeten in Kiew eben die Kiewer Rus. Dann begann eine extrem wechselvolle Geschichte der Ukraine. Mal waren die Mongolen im Land, mal regierte der Großfürst von Litauen. Im Schwarzmeergebiet, da siedelten die Krim-Tataren, die aber auch in der Ukraine mit ihren Raubzügen schweren Schaden angerichtet haben. Auch in Russland waren sie im Übrigen sehr gefürchtet. 1771 schließlich eroberten die Russen die Krim. Kurz danach wurde die Krim annektiert. Viele Krim-Tataren flohen in die Randgebiete des Osmanischen Reiches damals, etwa nach Bulgarien oder Rumänien.
Also so richtig zur Ruhe kommen konnte diese Region nicht.
Das kann man wohl sagen. Zumal es zum Beginn des 20. Jahrhunderts noch mehr drunter und drüber ging. Das lag aber vor allem am Geschehen im übrigen Europa, denn nach der Oktoberrevolution wurde auf der Krim kurzzeitig sogar ein eigener Staat ausgerufen, die Volksrepublik Krim. Aber die hielt nicht lange, zumal das Osmanische Reich die Gründung eines muslimischen Krimstaates befürwortete, während der deutsche Generalstab im Ersten Weltkrieg gerne einen deutschen Kolonialstaat auf der Krim gegründet hätte. Hitler wollte das später im Übrigen auch und hatte den Plan, die Krim als sogenanntes Gotenland zu annektieren, durch eine Autobahn mit dem Deutschen Reich zu verbinden und man glaubt es kaum, dort Südtiroler anzusiedeln, die nämlich im Oktober 1939 von ihrem Recht Gebrauch gemacht hatten, zwischen Italien und Deutschland zu wählen. Die nach Deutschland Ausgereisten sollten dann zum Teil wenigstens in diesem Gotenland angesiedelt werden.
Krude Situation. Dann wurde 1922 die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken gegründet, kurz UdSSR. Da war die Ukraine aber Teil davon.
Genau. Gemeinsam mit Russland, mit Weißrussland und mit Transkaukasien. Nach und nach kamen dann andere Teile dazu, sodass sehr bald das Territorium des ehemaligen russischen Zarenreichs wieder vereint war, nun allerdings unter der roten Fahne mit Hammer und Sichel. Die russische Föderation dominierte die UdSSR, weshalb heute Präsident Putin und seine Mitstreiter unter Berufung auf eben die gemeinsamen ostslawischen Vorfahren und die gemeinsame Geschichte eine neue russische Führung beanspruchen und offensichtlich sind sie auch gewillt, diesen Anspruch durchzusetzen.
Woher die Krise in der Ostukraine kommt und was das mit der großen Hungersnot von 1932-33 zu tun hat, das klären wir in dieser einen Stunde History.
Deutschlandfunk Nova.
Es ist im Moment die falsche Jahreszeit, das gebe ich zu. Aber wir brauchen jetzt mal ein bisschen Fantasie von euch. Stellt euch einen eisig kalten Winter vor. So einen richtig, richtig eisigen mit Minusgraden, mit viel Schnee. Und Zentralheizungen, die gibt's nicht. Wenn ihr Glück habt, dann prasselt ein kleines Feuer im Ofen in der Küche. Aber gekocht, gegessen wird nicht. Paul Vorreiter aus dem History-Team nimmt uns mit zurück in diesen Winter 1932, als Millionen Menschen in der Ukraine gehungert haben.
Artem, komm, lass uns schnell ins Haus gehen, wir frieren noch. Sag bloß, das ist alles, was du gefunden hast. Du bist ganz bleich.
Und du zitterst. Was ist passiert?
Ich komme gerade aus dem Wald. Auf einer Erlichtung habe ich Danilo und Nazar aus unserem Dorf gesehen. Beide versuchten, einen Spatzen abzuschießen. Als sie nicht trafen und der kleine Vogel weggeflogen ist, fingen sie laut zu weinen an. Dann haben sie sich auf den nassen Boden gesetzt und teilten sich eine Kaulquappe. Ich musste mich die ganze Zeit verstecken. Ich hatte Angst, sie würden mir die wenigen Blätter wegnehmen, die ich noch gefunden habe. Danach habe ich gesehen, wie sie ein Stück Rinde von einem Baum abrissen. Sie haben sie mit ihren blauen Händen abgekratzt.
Anastasia, ich habe auch etwas Grauenhaftes gesehen. Auf dem Weg ins nächste Dorf bin ich auf eine Gruppe streitender Männer gestoßen. Einer der Männer, schlaksig und dünn, mit klirrender Stimme, konnte kaum sprechen. Gib mir sofort das Stück, gib es mir oder ich leg dich gleich um, hat er gesagt. Die Männer stritten sich um die Hüfte eines toten Kindes. Seine Haut war blau angelaufen und sein Körper so aufgebläht, als könnte er jeden Moment platzen. Wer weiß, wie es hier zu Tode gekommen ist. Ich konnte auch nur ein paar Fetzen Kartoffelhaut auf dem Acker finden.
Ich werde sie mit ein bisschen Wasser kochen. Aber erst bei Nacht, sonst sehen die Nachbarn den Rauch und dass wir was zu essen haben.
Gute Idee.
Wie sollen wir das nur überleben? Warum hilft uns denn niemand?
November 1932. Für die Menschen in der Ukraine bricht der blanke Horror aus. Doch die Hungersnot in diesem Winter ist nicht vom Himmel gefallen. Schon im Sommer zeichnete sich ab, dass den Menschen in der Ukraine schnell geholfen werden muss. Einer, der nicht länger untätig bleiben wollte, war der 20-jährige Student Katschenko. Ein überzeugter Kommunist.
Verflucht nochmal, ich muss was unternehmen. Sind ihr denn alle verrückt geworden? Dem Chef der ukrainischen Kommunisten werde ich mal schreiben und ordentlich die Meinung geigen. Sagen Sie, bekommen Sie überhaupt mit, was in den Gebieten um die Städte Uman und Kiew passiert? In weiten Teilen konnten die Felder nicht bestellt werden. In Kolchosen, in denen 100 bis 150 Pferde waren, sind es heute kaum noch mehr als 40. Und sie sterben alle weg. Die Bevölkerung ist so unfassbar hungrig. Hunderte Male ist es schon passiert, dass ein Bauer aufs Feld ging und verschwand. Tage später fand man seine Leiche. Mitleidlos haben sie ihn in eine Grube geschmissen. Und gleich danach lag der Typ, der ihn begraben hat, auch selbst tot in der Grube. Verhungert. Die Menschen, die hier jetzt betteln, haben für euch hunderte Stunden in Kolchosen geschuftet. Und ihr fordert, dass wir immer mehr Getreide abliefern.
Am selben Tag, dem 18. Juni 1932, setzt sich auch der sowjetische Machthaber Stalin an seinen Schreibtisch. Er ist überzeugt, dass der Hunger mit seiner Politik nichts zu tun hat. Er sieht die Lage ganz anders und schreibt an die Parteikollegen Kaganowitsch und Molotow.
Sekretärin, schreiben Sie auf.
Jawohl.
Liebe Genossen, dass es an manchen Stellen Hunger gibt, liegt nur daran, dass die Parteifunktionäre vor Ort einfach inkompetent sind. Sie wissen nicht, wie die einzelnen Kolchosen zu führen sind, weil sie die ganze Zeit mit den Fabriken in den Städten beschäftigt sind. Dabei müssten sie wissen, nur wenn die Landwirtschaft mehr leistet, geht es auch den Arbeitern in den Städten gut. Und deswegen gibt es Hunger in der Ukraine. Und das, obwohl die Ernte dort sehr gut war. Dilettanten! Diese Parteileute sind schuld daran, dass tausende ukrainische Bauern hier noch frei durch das Land fahren können und sich überall beschweren und jammern und die Moral in den anderen Kolchosen zersetzen. Wisst ihr, was wir machen müssen? Das sage ich euch. Auf jeden Fall müssen die Kolchosen ihren Plan erfüllen, das um jeden Preis. Ich mache die ersten Parteisekretäre persönlich verantwortlich für die Lage in der Landwirtschaft und sie werden mir Rechenschaft ablegen.
Stalin schäumte und wurde immer rigoroser. Kolchosen und Dörfer, die sich widersetzten, kamen auf Anweisung von Parteisekretär Molotow auf schwarze Listen und wurden hart bestraft. Das heißt, nicht nur Getreide wurde gewaltsam konfisziert, aber auch Lebensmittel für die Bauern als eine Art Naturalienstrafe. Misstrauen wuchs, wenn die Getreideraten nicht abgeführt wurden. Das sind doch konterrevolutionäre Kräfte am Werk, Saboteure, Nationalisten, Kulaken, eigensinnige Bauern. Es kam zu Deportationen. Ab Januar 1933 durften die ukrainischen Bauern ohne Erlaubnis nicht mal mehr ihre Region verlassen und in die Städte kommen, um dort nach Essen zu suchen. Die Bauern waren in der Falle.
Hast du das mitbekommen, Artem? Sie lassen uns nicht mehr in die Städte. Wir sind hier gefangen. Oh Gott, wie soll das alles nur enden, Artem? Hast du mich gehört? Artem? Artem?
Der Winter 1932, als Millionen Menschen verhungerten. Das ist unser Thema heute bei Eine Stunde History. Deutschlandfunk Nova hier. Eigentlich galt die Ukraine ja als Kornkammer für die Sowjetunion. Da kam das meiste Getreide her. Matthias, wie kam es denn dann zu dem Streit mit den Bauern? Warum hatte Stalin es auf die abgesehen?
Also was Stalin sich genau dabei gedacht hat, das dürfte nur er und sein Arzt gewusst haben, wenn er den im Übrigen am Leben gelassen hat. Hintergrund dürfte die zwangsweise Kollektivierung der Landwirtschaft sein, also die Enteignung von grundbesitzenden Bauern und die Überführung des Landes an eine Produktionsgenossenschaft, für die dann die Enteigneten eben arbeiten mussten. Im Zuge dieser Maßnahmen kam es zu einem Zusammenbruch der Produktionserträge und damit zu einem Versorgungsengpass für die Ukraine selbst, aber Kornkammer-Stichwort eben auch für den Rest der UdSSR. Und das wuchs sich dann zu einer regelrechten Katastrophe aus, als das Politbüro der ukrainischen KP unter Leitung des späteren Außenministers Molotow beschlossen hat, Naturalienstrafen zu verhängen und schwarze Listen anzulegen, in denen dann opponierende Bauern aufgelistet waren.
Damit wurde es dann nur noch schlimmer.
Genau. Und die Katastrophe war wirklich, wirklich schlimm. Es gibt Forscher, die sagen, es habe mehr als 14 Millionen Tote gegeben. Andere liegen bei 5 Millionen. Egal, wie es ist eine unvorstellbare Zahl an Opfern. Unvorstellbar ist auch die, nennen wir es mal, Leichtigkeit, mit der Stalin und andere Verbrecher zugeschaut haben, wie die Menschen in der Ukraine an Hunger und Entkräftung gestorben sind. Aber für die Beschaffung von Devisen ging Stalin tatsächlich buchstäblich über Leichen, denn die landwirtschaftliche Produktion der Ukraine ging nur zu einem Teil an die eigene Bevölkerung. Der Rest wurde auf dem Weltmarkt verkauft. Die Deviseneinnahmen daraus brauchte Stalin nämlich, um die Industrialisierung der UdSSR voranzutreiben.
Ich gehe mal davon aus, dass er es dann auch nicht nur auf die Bauern in der Ukraine abgesehen hatte, sondern auch auf andere, oder?
Hat er, und zwar ein paar Jahre zuvor in der sogenannten Kulakenverfolgung. Kulaken, das waren landbesitzende und damit auch etwas wohlhabendere Bauern, die im Zuge der Zwangskollektivierung eben enteignet wurden. Diese Bauern wurden dann pauschal verdächtigt, landwirtschaftliche Erträge zurückzuhalten, Tagelöhner zu beschäftigen oder Geräte und vor allem Zugpferde zu verleihen. Diese und andere in Anführungsstrichen Gründe reichen dann zur Liquidierung aus. Stalin hatte schon 1929 zur Liquidierung der Kulaken als Klasse, als Zitat, aufgerufen, was nichts weiter war als ein Krieg gegen die Bauern, der bis 1932 geführt wurde. Holodomor, unser Thema heute, war Teil dieser Kulakenverfolgung. Man kann das heute nicht anders sagen, da waren Wahnsinnige am Werk und Stalin war der Anführer dieses Wahnsinns.
Ein Wahnsinn, der Millionen Menschen das Leben gekostet hat. Danke, Matthias.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Millionen Menschen sind während der Hungersnot in der Ukraine 1932-33 ums Leben gekommen. So viel steht fest. Außerdem wissen wir, dass es um einen Streit zwischen Stalin und den Bauern in der Ukraine ging, die ja damals Teil der Sowjetunion war. Alles Weitere, was wir wissen müssen und bisher noch nicht über Holodomor wussten, das kläre ich jetzt mit Dr. Anna Kaminski. Sie ist Geschäftsführerin der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Hallo, Frau Kaminski.
Hallo, Frau Rosenplänter.
Wer, warum, wie? Das ist ja nicht so ganz klar, wenn es um Holodomor geht. Je nachdem, welche Seite man fragt, bekommt man da verschiedene Antworten. Was weiß man denn jetzt sicher über diese Zeit?
Zum einen weiß man sicher, dass die größte Hungerkatastrophe auch in der sowjetischen Geschichte Ende der 1920er, Anfang der 1930er Jahre durch die verstärkte Industrialisierung und Zwangskollektivierung zustande gekommen ist. Man weiß sicher, dass diese staatlich verursachte Hungerkatastrophe Millionen Menschen in der gesamten Sowjetunion das Leben gekostet hat. Was man inzwischen auch weiß, ist, dass der Hunger als politische Waffe benutzt wurde, um politisch aufmüpfige, nicht der Sowjetmacht zugeneigte Personengruppen oder Bevölkerungsgruppen zu disziplinieren eingesetzt worden ist. All das ist klar. Was man bis heute nicht genau weiß, ist zum einen die genaue Zahl der Todesopfer. Und worüber heftig gestritten wird, war der Völkermord, die Hungerkatastrophe bewusst künstlich produziert worden, um die Sowjetisierung des Landes zu erreichen? Oder war es eher eine Begleiterscheinung dieser verfehlten Politik?
Das ist ja genau auch eine der Fragen, über die wir jetzt noch sprechen müssen. War die Politik Stalins Ursache für diese Hungersnot oder war es, wie andere Historiker eben sagen, eine Dürre?
Nach meiner Einschätzung war die Politik Stalins tatsächlich ursächlich für das Ausmaß dieser Hungersnot. Denn mit seiner forcierten Verstaatlichung, dem forcierten Aufbau einer Schwerindustrie, der Industrialisierung des Landes. Mit der Zwangskollektivierung hat er gewachsene Strukturen in der Landwirtschaft kaputt gemacht. Mit der Kollektivierung kann man sich das sehr schön anschauen, dass die Erträge zurückgehen. Also das, was eigentlich gewollt war, dass die Erträge steigen sollten, dass durch die Zusammenlegung von landwirtschaftlichen Flächen, durch die Vergemeinschaftung der Viehbestände eine bessere Bewirtschaftung und höhere Erträge erzielt werden könnten, das ist genau nicht eingetreten, weil man hat zum einen die sogenannten Kulaken deportiert, man hat aus ideologischen Gründen gut funktionierende Landwirtschaftsbetriebe kaputt gemacht, ohne dass man tatsächlich eine Alternative dazu gehabt hätte. Und das ist die Grundlage der Hungersnot. Die ist noch dadurch verstärkt worden, dass es tatsächlich in den Jahren 32, insbesondere 32, auch noch eine Dürre gab in diesen Gebieten.
Sie haben ja eben auch schon gesagt, es ist noch nicht ganz klar, wie viele Menschen tatsächlich bei dieser Hungersnot gestorben sind. Welche Zahl ist da am wahrscheinlichsten?
Oh, da will ich mich gar nicht in die Spekulationen einreihen. Wenn Sie sich die Literatur anschauen, dann ist die Rede zwischen 3,5 und 12 Millionen. Man muss dazu sagen, dass diese Hungerkatastrophe ja nicht nur in der Ukraine war, also nicht nur der Holodomor, sondern dass es auch Kasachstan, dass es die Nordkaukasusgebiete betroffen hat, also vor allem Gebiete, und das ist sehr auffällig, die durch ihre starken auch nationalen Strömungen, Kasachstan durch die nomadischen Bevölkerungsgruppen geprägt waren, also Bevölkerungsgruppen, so wie die Landbevölkerung in der Ukraine, die ein sehr starkes auch nationales Selbstbewusstsein hatten und einer Sowjetisierung grundsätzlich kritisch gegenüberstanden, aber auch durchaus durch ihre nationalen Erfahrungen in den vergangenen Jahrhunderten ein entsprechendes Selbstbewusstsein hatten.
Während dieser Zeit wurde ja nicht nichts geerntet, aber es blieb den Menschen einfach zu wenig zum Leben, weil, obwohl eben weniger geerntet wurde, mussten die Bauern mehr abgeben. Wohin gingen diese Erträge? Auf den Weltmarkt oder in die übrige UdSSR?
Mit dem Ziel der Kollektivierung verband Stalin das Ziel, die Industrialisierung der Sowjetunion voranzubringen. Und dafür hat er alle verfügbaren Ressourcen auf den Weltmarkt gebracht, um dort dann wiederum die nötigen Materialien, Rohstoffe, Anlagen für die Industrialisierung einzukaufen. Nun ist ja sofort mit der Kollektivierung die negative Folge eingetreten, dass die Erträge zurückgegangen sind. Dazu kam die Dürre, also die Erträge waren sowieso rückläufig, aber Stalin hat die Ziele erstmal überhaupt nicht verändert. Die Abgabesolle wurden nicht verändert, sondern den Bauern wurde unterstellt, dass sie sabotieren würden, dass sie nicht genug arbeiten würden. Und es sind regelrechte Rollkommandos in die Dörfer geschickt worden, die den Bauern alles weggenommen haben. Letztlich auch das Saatgut, was dann wiederum die neue Ernte in Gefahr gebracht hat. Und damit sind die Dörfer, die Orte, die Menschen in eine neue Zwangslage gekommen. Das alles hat die Hungerkatastrophe praktisch wie eine Lawine sich entwickeln lassen. Man kann in der Literatur auch finden, dass als die ersten Gerüchte über das Ausmaß dieser Hungerkatastrophe in der restlichen Welt bekannt wurden, der Sowjetunion wurden Stalin Hilfsangebote unterbreitet für Hilfslieferungen. Das hat Stalin abgelehnt, denn er wollte ja damit auch beweisen, dass die sozialistische Wirtschaft der kapitalistischen weit überlegen ist und deshalb durfte es mit seinen wirtschaftlichen Modernisierungsplänen, ich würde das gerne in Anführungsstriche setzen, durften natürlich nicht solche fatalen und katastrophalen Folgen für die Menschen einhergehen.
Das heißt, es wurde darüber auch gar nicht gesprochen?
In der Sowjetunion wurde nicht darüber gesprochen. Das wurde unterdrückt. Es wurden vielmehr, auch um den Informationsfluss zu unterbinden, wurden als immer mehr Menschen aus diesen Gebieten versucht haben, in die Städte zu fliehen, weil sie hofften, dass sie dort doch noch irgendwie mehr überleben könnten und plötzlich auf den Bahnhöfen verhungernde Menschen, ganze Familien aufzufinden waren, die in den umliegenden Städten dann gebettelt haben und versucht haben, in Gebiete zu kommen, die von dieser Hungersnot nicht so betroffen waren, hat man die betroffenen Gebiete abgeriegelt. NKWD-Truppen sind dort aufmarschiert und haben versucht, die Flucht der Bewohner zu verhindern. Man hat die Bevölkerung dort quasi eingeschlossen. Und die Zeitzeugenberichte, aber auch NKWD-Berichte belegen auch, dass das für uns kaum vorstellbare, erschreckende Ausmaß kam dann zu Kannibalismus. Eltern haben ihre Kinder gegessen. Die Menschen sind vor Hunger wahnsinnig geworden. Die haben Gras und Erde gegessen, weil es einfach nichts mehr gab. Und das gehört auch mit zu diesem großen Verbrechen, dass man die Menschen daran gehindert hat, aus diesen Gebieten rauszukommen.
Was wirklich geschah 1932, 33 in der Ukraine, das hat uns Dr. Anna Kaminski erzählt. Danke Ihnen dafür.
Ich danke Ihnen, Frau Rosenplanter.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Es gibt manchmal so Menschen, mit denen ist man sehr lange Zeit richtig gut befreundet. Teilweise auch beste Freunde. Man macht sich Geschenke. Und manchmal schenkt man sich auch Sachen, die man selbst gerne hätte. Aber weil man den anderen so mag, bekommt der es. Und dann kommt ein Knacks in die Beziehung. Man versteht sich nicht mehr, kommt einfach nicht mehr klar. Und was das alles mit der Beziehung zwischen der Ukraine und Russland zu tun hat, das bespreche ich jetzt mit Dr. Rudolf Mark. Er ist Professor an der Bundeswehruniversität in Hamburg und Experte für Osteuropa. Hallo, Herr Mark.
Guten Abend.
Das erste russische Reich wurde 882 gegründet und wurde Kiewer Rus genannt, weil die Hauptstadt dieses Reiches Kiew war, heute Hauptstadt der Ukraine. Ist das der Ursprungspunkt dieser besonderen Beziehung zwischen den beiden Ländern?
Das ist der Ursprungspunkt, hat aber zunächst nichts mit russischer Geschichte zu tun.
Inwiefern das?
Insofern, als das Reich von Kiew ein ostslawisches Reich war, bestehend aus ostslawischen Stämmen, die allerdings die Vorfahren von den später sich herausbildenden Russen, Ukrainern und Weißrussen wurden. Also von einer russischen Staatsgründung kann man für das 8., 9. Jahrhundert und lange danach nicht sprechen.
Aber es ist doch ein Punkt, auf den sich Putin des Öfteren bezieht.
So ist es. Das ist Teil der Ideologie und der Politik. Worum es geht, ist die Tatsache, dass die gemeinsame Geschichte der ostslawischen Völker eine sehr komplexe ist, und zwar von Anfang an. Und jeder kann sich aus diesem komplexen Geflecht sozusagen seine Versatzstücke holen. Und von daher neigen Putin, Medvedev und viele anderen Russen dazu zu sagen, das war der Anfang des russischen Staates.
Springen wir noch mal ein bisschen weiter dann in der Geschichte Richtung heute, nämlich zur Gründung der UdSSR, die war im Dezember 1922. Welche Rolle hat die Ukraine denn in der Geschichte der Sowjetunion gespielt?
Die Sowjetukraine war ein ganz wesentlicher Bestandteil der sich nun, also ab 22 formierenden Sowjetunion. Aus politischen, strategischen, ökonomischen Gründen. Der Aufstieg Russlands zur Großmacht in Europa war ganz eng verbunden mit der Kontrolle über die Ukraine. Das begann in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts und auch der nun sich formierende Sowjetstaat konnte eigentlich nur mit den Ressourcen, mit den Menschen, mit der strategischen Position und ihrer Kontrolle der Ukraine eine stabile Zukunft haben.
In diese Zeit fiel ja dann auch die Schenkung von Russland an die Ukraine, nämlich da hat Russland die Krim wieder zurückgeschenkt. Welche Bedeutung hatte das dann, dieses Geschenk?
Das war 1954. Das war die Zeit, als nach dem Tode Stalins Chruschtschow mit Beria und Malenkov und so weiter um die Führung in der KPdSU rang. Zudem war damals durch Veränderungen die föderative Struktur der Sowjetunion etwas verändert worden. Und um das auszugleichen, ist die Krim, die bis dahin ein Teil der russischen föderativen Sowjetrepublik war, an die ukrainische Sowjetrepublik angeschlossen worden. Das war aber auch sinnvoll, weil die ganzen Versorgungsleitungen, die Kommunikationslinien, die administrativen Einrichtungen, die auch für die Krim relevant waren, eben in der Sowjetukraine lagen und liegen. Der politische, ideologische Hintergrund war zudem, dass damals gefeiert worden ist, dass im Jahre 1654 die Kosaken-Ukraine sich der Botmäßigkeit der Moskauer Zaren unterstellt hat. Und nun wurde das ideologisch entsprechend gefeiert und dargestellt. Man sprach daher von der Wiedervereinigung der Ukrainer mit dem Russischen Reich, die damals stattgefunden haben sollte. Und das war der Hintergrund, den man zum Anlass nahm, um nun die Ukraine besonders auszuzeichnen mit der sogenannten Schenkung oder Anbindung der Krim. Aber auf diese Art und Weise, denke ich, hat Chruschtschow sich auch die Unterstützung der Genossen in der Ukraine für die Kämpfe in Moskau gesichert.
Gab es denn in dieser Zeit der Sowjetukraine im Land irgendein Nationalstolz, einen Wunsch nach einem unabhängigen ukrainischen Staat?
Es gab in dieser Sowjetukraine, auch gefördert durch die sowjetische Nationalitätenpolitik der 1920er Jahre, ein starkes ukrainisches Selbstbewusstsein, das vor allem ein nationalkulturelles Eigenbewusstsein war, das überwiegend nichts mit Unabhängigkeit, Separation zu tun hatte.
Professor Rudolf Mark war das. Wir haben gesprochen über die Beziehung zwischen Russland und der Ukraine, über ihre gemeinsame Vergangenheit in der UdSSR und darüber, woher diese besondere Verbindung kommen könnte. Danke Ihnen für die Information.
Gern geschehen.
Holodomor, die menschengemachte Hungersnot in der Ukraine in den Jahren 1932 und 1933. Das ist unser Thema heute bei Eine Stunde History. Um zu verstehen, warum es dazu kam, haben wir uns bisher die Beziehung zwischen Russland und der Ukraine in der Vergangenheit angeschaut. Kommen wir jetzt mal in die Gegenwart. Heute ist das Verhältnis der beiden Länder angespannt, vor allem durch und nach der Besetzung der Krim durch Russland 2014. Wilfried Jielge ist Experte für Osteuropa und arbeitet bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Mit ihm spreche ich über den Ist-Zustand in der russisch-ukrainischen Beziehung. Hallo, Herr Jielge.
Guten Abend.
Die beiden Länder schauen ja auf eine lange und wechselvolle Geschichte zurück. Hat diese Geschichte heute noch Auswirkungen?
Ja, das hat sie, denn sie ist Teil der sowjetischen Geschichte, als beide Länder ja zusammen in einem Staatsverband waren. Und für die Ukrainer bedeutet natürlich die große Hungersnot, insbesondere um die es hier geht, eine Vernichtungserfahrung, die auch national konnotiert ist und deren Aufarbeitung natürlich auch immer zusammenhängt mit der Selbstabgrenzung vom sowjetischen Regime und von der sowjetischen Vergangenheit, um auch die eigene Nation zu legitimieren und zu konstruieren. Und das schließt natürlich automatisch Konflikte ein, denn Russland sieht sich als Erbfolger der Sowjetunion. Gerade unter Putin hat die Sowjetunion wieder an Interesse gewonnen und wird ja auch als Teil einer imperialen Kontinuität gerechtfertigt.
Ist der Holodomor, also diese Hungersnot von 1932, 33, denn heute noch Thema in der ukrainischen Öffentlichkeit? Wird daran noch in irgendeiner Art und Weise erinnert?
Ja, absolut. Das ist einer der zentralen Themen, einer der Schlüsselthemen im ukrainischen postsowjetischen Geschichtsbild. Denken Sie nur daran, an jedem vierten Sonntag im November wird ja in öffentlichen Gedenkveranstaltungen, in Gottesdiensten, aber auch in Lichterketten, zum Beispiel in Kiew, an diese Tragödie erinnert. Und seit einigen Jahren gibt es ja auch eine Gedenkstätte auf der Anhöhe des Dnipro, des Dnieper, direkt neben dem alten Kiewer Höhlenkloster. Also es gibt ein breites Gedenken und insbesondere unter dem Präsidenten Viktor Juschtschenko ist es auch in den einzelnen Regionen, zum Beispiel zum Bau von Gedenkstätten gekommen. Und denken Sie auch daran, es wurde ja auch versucht, nach der Orangenen Revolution Gerichtsverfahren gegen Stalin und seine Schergen in Gang zu setzen, die dann eingestellt werden mussten, sozusagen um posthum noch diese Verbrechen zu ahnden. Also es spielt eine große Rolle.
Also könnte man sagen, der Holodomor ist sowas wie die Kernfrage der nationalen Identität der Ukraine?
Naja, es ist einer der geschichtspolitischen Elemente in der modernen ukrainischen Identitätsbildung. Das ist überhaupt keine Frage. Die großen Bauernaufstände, die dann im Zuge der Zwangskollektivierung sich einstellten, haben ihr Epizentrum ja in ukrainischen Regionen gehabt. Das heißt, das ist auch eine Erinnerung an den Widerstand gegen ein repressives Regime. Und Viktor Juschenko hat ja in seiner geschichtspolitischen Strategie auch ganz bewusst gesagt, dass der Holodomor auch der Konsolidierung der Einheit der Nation dienen soll. Wenn Sie beispielsweise mal die Umfragen anschauen, in 2006 oder 2007, also in der Zeit, als das ukrainische Parlament die Anerkennung der Hungersnot als Genozid des sowjetischen Regimes gegen das ukrainische Volk durchgesetzt hat. Umfragen besagen dort, dass eine ganz überwiegende Mehrheit von 60 und 2007 waren es glaube ich schon 72%, die Handlungen in dieser Zeit des sowjetischen Regimes als Ursache für die Hungersnot gesehen wurden. Und selbst im Osten, wo es eher auch sowjetnostalgische Tendenzen in der Ukraine traditionell gibt, hat man mit mehr als 50% das unterschrieben.
In Russland wird diese Hungersnot in der Ukraine ja komplett verschwiegen und die Regierung weigert sich ja auch, das als Völkermord anzuerkennen. Wieso ist das in Russland so? Wieso wird darüber nicht diskutiert?
Also Russland lehnt ja die Tatsache, dass eine große Hungersnot stattgefunden hat, keineswegs ab. Darüber wird auch historisch geforscht. Es gibt übrigens sehr kritische Studien über die Hungersnot, gerade auch von russischen Historikern. Also was das Problem allerdings ist, die Russen, zum einen negieren sie die Hungersnot als einen Völkermord speziell am ukrainischen Volk, weil sie nicht ganz zu Unrecht sagen, dass diese Hungersnot ja in unterschiedlichen Regionen stattgefunden hat und auch Millionen von Nicht-Ukrainern Opfern waren. Das Problem, glaube ich, für Moskau ist etwas anderes. Dmitri Medvedev hatte damals zum Beispiel einen Brief an Juschenko geschrieben, dass diese ganze nationale Geschichtspolitik eben nicht passe. Sie würde eben gemacht in der Ukraine, um politische Ziele zu erreichen, und sie sei russophob. Und damit ist man auch bei dem Punkt, wo gerade für die heutige putinsche Führung das Problem ist. Das Problem ist, dass wir es heute mit einer starken Apologetik der sowjetischen Vergangenheit in Russland zu tun haben. Das heißt, die Hungersnot wird nicht direkt verschwiegen, das kann man nicht sagen. Aber solche Verbrechen von Stalin werden auch nicht aktiv aufgearbeitet. Und da will man natürlich in diesem Diskurs über die Wiedergewinnung russischer Größe und auch die geschichtspolitische Rechtfertigung dieser Größe, wo eben Stalin wieder in eine Kontinuität gestellt wird, da will man natürlich keine Schatten drauf werfen lassen. Und deswegen hat zum Beispiel Russland Druck auf seine postsowjetischen Nachbarn ausgeübt, dass sie sich nun ja nicht mit ihren Parlamenten die Genozidthese der Ukrainer zu eigen machen sollten. Denken Sie übrigens auch daran, auch im Informationskrieg im Rahmen der Russland-Ukraine-Krise spielte das eine Rolle. Sputnik News, ein kremlnahes Propagandamedium beispielsweise, hat mit sogenannten unabhängigen Analysten, die aber in der Forschung völlig unbekannt sind, verkünden lassen, also dass der Holodomor oder die Hungersnot eine vom Westen erfundene Propagandalüge seien. Weniger die Hungersnot als der Holodomor in dem Sinne, dass das eben vor allem durch schlechte Ernte und Klima verursacht worden sei. Also hier wurde auch in dieser Informationspropaganda massive Geschichtsklitterung betrieben. Man will eher an die Errungenschaften der Sowjetunion erinnern, als die Brüche dieser imperialen Kontinuität aufzeigen, die auch wieder einer Rechtfertigung eines russischen Zivilisationsnationalismus dienen.
Sagt Wilfried Jilge, wir haben über den Ist-Zustand der russisch-ukrainischen Beziehung gesprochen. Danke Ihnen.
Herzlichen Dank.
Wir haben uns in dieser einen Stunde History, die sich jetzt schon wieder dem Ende zuneigt, die historische Vergangenheit zwischen Russland und der Ukraine angeschaut, haben von den brutalen Zuständen im Winter 1932-33 gehört und über den Ist-Zustand gesprochen. Jetzt ist Zeit für ein Fazit mit Matthias von Hellfeld. Matthias, ist der Holodomor denn heute noch ausschlaggebend für das Verhältnis der beiden Länder?
Naja, wir haben ja schon ein paar Punkte genannt, aber allein die Tatsache, dass die Ukraine den Holodomor zum Völkermord erklären lassen möchte und Russland das vehement ablehnt, das macht klar, welches Konfliktpotenzial eben dieses Ereignis immer noch hat. Inzwischen wird wenigstens darüber gesprochen und es gibt Gedenkstätten, die an die Opfer dieser Katastrophe Katastrophe erinnern. Zu Zeiten der Sowjetunion wurde der Holodomor einfach nur totgeschwiegen. Über den Winter 1932-33 war in den Schulbüchern nur von einer Hungersnot an der Wolga zu lesen. Heute sind die Archive offen und es hat eine Debatte darüber begonnen, ob der Holodomor nun der Zweck der stalinistischen Politik war oder eben die Folge.
Und dann gibt es doch jetzt auch bestimmt eine Reaktion der westlichen Regierung oder der EU.
Ja, aber die sind relativ zurückhaltend. Jedenfalls finde ich das ziemlich erstaunlich. Aber vielleicht wollten sie sich eben eine Reaktion ersparen, wie sie nach der Armenien-Resolution des Deutschen Bundestages aus der Türkei kam. Der Mord an den Armeniern wurde vom Bundestag ja im Juni 2015 als Völkermord bezeichnet. Das wollte die Ukraine auch erreichen, aber der damalige Präsident Viktor Janukowitsch, der scheiterte schon im April 2010 vor der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Dort nämlich wurde ein entsprechender Antrag abgelehnt. Immerhin aber haben viele Staaten und auch das Europäische Parlament den Holodomor als Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnet, unter ihnen im Übrigen auch die USA. Egal, wie viele Staaten diesem Beispiel noch folgen, ich glaube, dass das, was die Wissenschaftler herausgefunden haben, spricht eine eindeutige Sprache. Der deutsche Soziologe Gunnar Heinsohn hat festgestellt, dass in der Ukraine und einigen anderen Regionen, in denen der Widerstand gegen die Zwangskollektivierung besonders stark war, dieser Widerstand mit dem Mittel einer absichtlich herbeigeführten und durch Enteignungen verschlimmerten Hungersnot gebrochen werden sollte. Auch die Unabhängigkeitsbewegung dieser Völker sollten damals auf diese Weise getroffen werden.
Das war die eine Stunde History für heute. Nächste Woche geht es um die Sozialistische Reichspartei und deren Verbot 1952. Es war das erste Mal in der neu gegründeten Bundesrepublik Deutschland, dass eine Partei durch ein Parteiverbotsverfahren vom Bundesverfassungsgericht verboten wurde. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle Woche. Macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Sonntag um 19 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.